Moin, ihr Sizzler und herzlich willkommen zum nächsten Nice to Meet You Podcast. Heute sitze ich zusammen mit unserem lieben Metzgermeister Carsten Scheller oder besser bekannt den meisten wahrscheinlich unter Hashtag Team Carsten, unserem kleinen Influ-Metzger. Und ich freue mich sehr, dass er gerade spontan Zeit für mich hatte, denn ich habe einfach, ja, ich bin ja durch die Räume gegangen, habe ihn gesehen und gesagt, komm, wir beide machen nochmal schnell einen Podcast. Er ist darauf eingelassen und am Ende sind es dann doch weit über eine Stunde Material geworden, denn wir haben gefühlt über alles Mögliche gequatscht, so wie wir es am liebsten tun. Ja, es startet damit, dass wir über Fleisch sprechen und später damit enden im Unternehmer sein und was das alles mit sich zieht. Und jetzt gerade steht er noch neben mir und winkt mir. Carsten, ich wünsche dir einen schönen Feierabend. Danke. Komm gut nach Hause. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mal rein in den Podcast. Ihr hört euch das mal an, was wir zu sagen haben. Und ich bin total gespannt auf euer Feedback. Ich glaube, wieder eine sehr tiefsinnige Folge, aber mit dem gewissen Witz, so wie man es eben kennt. Also, viel Spaß. Carsten, ich freue mich, dass du hier bist. Ich glaube, viele Menschen werden jetzt sagen, wer? Carsten?
Kenne ich nicht.
Er ist wieder am Start.
Will ich nicht kennen.
Metzgermeister Carsten Scheller sitzt mit mir gemeinsam hier im Podcast-Studio.
Das ist hier wie in so einem kleinen Familienzirkus, der auf dem Dorfplatz auftritt. Der Zirkusdirektor verkauft erstes Popcorn und hat sich danach ein Bart angeklebt und jongliert.
Genau der. Ja, wie komme ich, dass wir beide einen Podcast aufnehmen dürfen? So spontan vor allem. Ich habe dich ja erst vor einer halben Stunde gefragt.
Ja, und ich bin ja bekannt dafür, dass ich immer viel Zeit habe und hier so entspannt rumhänge.
Fast 19 Uhr mal entspannt nochmal.
Ja, meine Frau hat mir das erlaubt, ich habe Ausgang.
Oh, das ist gut. Mhm. Das freut mich. Ja, Carsten, du kamst hier rein, hast gesagt, ich habe irgendeine Anekdote.
Ah ja, lustige Geschichte heute. Ich habe heute eine E-Mail erhalten, auch von jemandem. Irgendwie, Moment, den Namen darf ich ja jetzt hier nicht sagen.
Nee, Namen nicht.
Mach ich auch nicht.
Nur einen Vornamen überhaupt.
Alex.
Okay,
das ist. Ein Alex hat mir geschrieben und hatte eine Frage zu unserem Gulasch-Video, das wir beide zusammen gedreht haben.
Ach, geil.
Und hat uns in dieser E-Mail, uns beide, als die Ernie und Bert der Barbecue-Szene bezeichnet. Und das war
ehrlich?
Und jetzt habe ich mir den ganzen Tag gefragt, wer von uns beiden ist Ernie und wer ist Bert? Bert ist ja so ein bisschen der vernünftige Part, ja, so der Bad Cop. Und Ernie ist so ein bisschen der Durchgedrehte.
Ja, Ernie und ist ja der so komisch lacht.
Ich glaube, ich bin Bert. Also in unserer Barbecue-Beziehung bin ich auf jeden Fall Bert.
Das geht ja schon gut los. Also ja, in unserer Barbecue-Beziehung bin ich eher so der Bert. Das finde ich gut. Also ich bin deine Ernie.
Ja, du bist Ernie.
Ja, ich mach mal meinen Kopfhörer neu, mal gucken. So, ich weiß auch, warum ich mich gerade eben so komisch gehört habe.
Dein Kopfhörer war nicht an.
Weil ich meinen Kopfhörer nicht angemacht hatte. Ja gut, okay.
Ernie dann, halt.
Ja, perfekt. Haben wir das auch geklärt, finde ich gut. Ja, ich finde es ganz cool, weil ich muss mir jetzt auch spontan was überlegen. Ich hatte eigentlich Zuschauerfragen und so vorbereitet für einen anderen Podcast. Den nehmen wir dann nochmal das nächste Mal auf. Das heißt, heute werden die nicht zu uns kommen hier. Aber wir können ja trotzdem mal über Dinge sprechen, die sich bei dir getan haben und ich muss mir das irgendwie jetzt spontan aus den Fingern saugen. Und wo du dieses Thema E-Mails jetzt schon hier als Vorlage lieferst, das ist ja perfekt, denn ich habe mitbekommen, dass dich durchaus die ein oder andere E-Mail mittlerweile erreicht von Menschen, die bestimmte Videos geguckt haben. Unter anderem, ich kann ja mal kurz ausholen, wir haben ein ungarisches Gulasch zusammen gemacht.
Ja, da haben wir Ärger gekriegt, war kein ungarisches Gulasch.
Wir haben so
also maximal Pörkölt oder sowas.
Genau, also ich sag mal, wir haben irgendwas in so einen Topf reingeschmissen. Es hat sehr lecker geschmeckt und wir haben das ja vor einigen Wochen veröffentlicht und man muss dazu sagen, dieses Video ist sehr, sehr gut angekommen und hat jetzt nochmal so einen richtigen Schub bekommen, was Klicks angeht. Also manchmal ist das so, dass ein Video sich über lange Zeit erstmal irgendwo etablieren muss und auf einmal dann nochmal richtig so einen Schub bekommt und geguckt wird. In dem Fall ist das so und man kann sagen,
Ich glaube, das hat mit Corona zu tun. Weil Gulasch, so ein lang geschmortes Ding.
Mit
das,
Zeit.
Das hat was mit Zeit zu tun und die letzten 2 Monate hatten halt alle richtig viel Zeit.
Stimmt, vielleicht ist das auch wirklich und ein Thema.
Und ich glaube, da kommt so, schlägt Gulasch einfach das 5-Minuten-Steak, ne?
Du hast recht, das kann ein Ansatz sein. Stimmt. Ja, war also, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Aber auf jeden Fall finde ich spannend, dass es da nochmal zu einem Schwung kam und dass da dann auch Menschen aufmerksam geworden sind. Unter anderem haben sie dir auch erklärt, dass es ein Perkult ist, maximal.
Ja, es ist, das Internet ist voll von Ungarn.
Genau.
Das ist auch so eine
die
Sache.
Bundestrainer.
Ja, da muss ich mich auch mal auskotzen, so ein bisschen. Ne? Also, Ich finde, das ist eine Unart. Also nicht, dass ich nicht kritikfähig bin, darum geht es mir gar nicht. Aber ich finde, das siehst du ja bei den unterschiedlichsten Videos oder bei Facebook oder bei Instagram oder so, dass sich Leute irgendwie genötigt fühlen, dann immer ihre Sichtweise da noch oben drauf. Wenn jemand was macht und das zur Schau stellt im Internet, dann gehe ich immer davon aus, er denkt, das ist so richtig für ihn. Und das, darum geht es nicht, wenn dann einer schreibt, übrigens, das ist kein ungarisches Gulasch, sondern das nennt man in Ungarn Pörkölt. Kann ich dazu sagen, gut, ich bin aber nicht in Ungarn. Aber es gibt ja auch so Leute, die dann so darauf rumreiten, ne, und sagen, und irgendwie deine Unfähigkeit nach draußen stellen
wo's,
wollen.
Wo es relativ persönlich wird.
Ja, genau, wenn es in diese persönliche Richtung, und das finde ich auch irgendwie doof, ne? Das interessiert mich auch gar nicht, wenn einer, keine Ahnung, ein Video macht, wie er Goldfische züchtet und am Ende sind alle Goldfische tot. Dann hat er halt Pech gehabt. Dann würde ich jetzt mich da nicht stundenlang und hier mit E-Mails und Kommentaren bombardieren, was denn da nun alles verkehrt gelaufen ist. Die Zeit habe ich gar nicht, ne? Aber ich glaube, das ist so, es scheint tatsächlich Menschen daraus zu geben, die das haarklein, ich meine, wir machen Unterhaltung, oder? Ich meine, wir sind nicht das offizielle Barbecue-Organ der UNESCO.
Ja.
Und sondern es soll unterhalten sein und ich denke, so kann man richtig gutes Gulasch machen. Wenn Leute bei mir in den Laden kommen und die sagen, hallo, ich will Gulasch kochen, dann meinen die genau so was. Die kommen auch nicht aus Ungarn, die wollen auch kein Pörkölt und die wollen auch kein sonst irgendwas machen. Die wollen auch nicht Ungarisch lernen, die wollen einfach nur ein geschmortes Rindfleisch-Ding mit jede Menge Zwiebeln.
Ich finde, das ist ein sehr, sehr spannendes Thema, weil du kriegst das ja jetzt, sag ich mal, so gerade in Form von diesem Video so ein bisschen mit und hast dann auch noch ein anderes, wo wir vielleicht noch drauf zu sprechen kommen.
Ja, der Star-Ruhm, der steigt mir langsam zu Kopf. Das ist richtig. Also ich sehe mich jetzt schon auf einer Stufe mit Daniela Katzenberger. Ja? Nächstes Jahr gehe ich ins Dschungelcamp.
Ja gut, okay, das ist eine Ansage. Falls sich irgendwer von RTL mithört, wir hätten da einen. Es gibt immer so eine Wildcard. Im wahrsten, also wenn er den reinlässt, ich sag mal so, dann ist da ein richtiger Tiger drin. Großartig.
Dann kann ich schon als G-Promi. Als G-Promi gehe ich schon durch.
Genau, ja. Unglaublich. Nee, aber es ist wirklich so, dass ich kann mir vorstellen, wenn man, also wir machen es ja jetzt schon ein paar Jahre und kennen natürlich auch so die Verhaltensweisen im Netz und loben auch immer, wie gut unsere Community eigentlich drauf ist, weil wir, also die, es gibt ja so eine Bannliste von Menschen, die man irgendwann blockiert, weil man sagt, ich habe keinen Bock mehr drauf, dass jemand da irgendwelche Parolen drunter schreibt oder sich wirklich komplett daneben benimmt. Und ich könnte sagen, unsere ist noch so klein, dass ich sie wahrscheinlich noch mit zwei Fingern abzählen kann, was super gut ist. Aber was man natürlich hat, ist, du hast immer einen, der irgendwas besser weiß und der nicht unterscheiden kann, dass er jetzt gerade ein Video guckt. Er guckt quasi kostenlos ein Video und kann sich davon berieseln lassen oder sofort abschalten, weil er sagt, es ist halt nicht mein Bier. Aber der kann dann sozusagen nicht unterscheiden zwischen dem, dass er es gerade konsumiert und dem, dass er jetzt dann seinen Senf dazugeben muss. Und sagt dann, okay, alles klar, jetzt gebe ich meinen Senf dazu und dann muss es auch möglichst noch persönlich sein, weil ich es jetzt ja viel besser weiß. Ich kenne den Menschen ja gar nicht und kann mir null ein Bild darüber machen, wer es ist, was er macht und so weiter und so fort. Vor kurzem, eine Anekdote, schickt uns ein Zuschauer ein Rezept. Ein Zuschauer, der schon ganz lange bei uns dabei ist. Ich nenne den Namen jetzt nicht, weil ich nicht weiß, ob er möchte, dass man das weiß, dass er das macht, aber ich weiß, dass er hier auch oft zuhört. Super netter Kerl, bringt sich immer ein. Und es wird auf einmal bekannt, dass er unter anderem auch Kochbuchautor ist. Und das finde ich total cool, weil er sicherlich auch ein super Wissen haben wird und sich gut auskennt in dem ganzen Bereich.
Du weißt ja bestimmt auch, dass ich im Pörkölt gekocht habe.
Das mag sein, aber er hat nicht seinen Senf dazugegeben und gesagt, Carsten, was machst du da? Sondern im Gegenteil, ich könnte dir einen Kommentar von ihm mit Sicherheit raussuchen, wo drinnen stehen wird, ich habe mich super unterhalten gefühlt, es war super lecker für mich. Und jetzt hat er sich das allererste Mal selber eingebracht und gesagt, hier ist ein Rezept von mir, könnt ihr auch mal machen, wenn ihr Bock drauf habt. Und das zum Beispiel finde ich immer super.
Habt ihr das schon gemacht?
Nee, noch nicht. Bisher noch nicht.
Was ist denn das für ein Rezept?
In dem Fall war es Lachs zum Beispiel mit einer bestimmten Soße mit so Dillgeschichten und einem Burger. Und das fand ich ganz geil. Das ist so ein bisschen mehr so Campingküche. Das Buch, was er da auch hat, es geht auch um Campingküche. Und da bin ich mal gespannt, was wir daraus verbasteln können. Also relativ einfache Zutaten, aber unterm Strich, wenn man es angerichtet hat, glaube ich, ganz eindrucksvoll. Also bin ich mal gespannt drauf. Gucken wir mal. Ja, aber das ist auf jeden Fall ein Thema. Also dieses Thema Kommentare, die ansteigen und das ist auch so, je mehr Reichweite ein Video hat, desto mehr Menschen erreicht es am Rande, die sich da noch nicht intensiv mit beschäftigt haben und die dann der Meinung sind, okay, Habe ich mir kurz reingezogen, fand ich jetzt nicht so cool und deswegen sage ich was dazu. Ja, aber man, irgendwann lernt man das. Und ich muss sagen, wie gesagt, toi toi toi, bei uns alles erstmal super entspannt. Die meisten bleiben ja auch sehr sachlich. Manche verschwenden auch ihre Zeit, weil sie irgendwas drunter schreiben, was sofort beleidigend ist. Ich antworte da mittlerweile immer drauf und nehme mir dann auch die Zeit, um dann zumindest mal zu fragen, ob er es nicht auch in einem besseren Ton hätte sagen können. Und ganz oft erlebt man dann, dass Menschen entweder A, ihre Kommentare löschen oder B, sogar darauf reagieren und sagen, ja, okay, sorry, habe ich ein bisschen über die Stränge geschlagen. Das ist natürlich dann wiederum die gute Variante, sag ich mal. Ne? Kann man so machen. Ja, was war das zweite Video, das wir beide gedreht haben?
Porkhammer. Die kleine Schwester vom Beefhammer.
So, und das ist auch richtig abgegangen, ne?
Ja, ich glaube, ja, da kriege ich den tatsächlich vom Deutschen Fleischerverband noch eine, so eine Bann-Urkunde. Denn ich habe ja alle losgeschickt, zu ihrem Fleischer zu gehen und da Porkhammer zu bestellen. Und das ist echt so ein bisschen eine fickelinsche Arbeit, ne? Also das ist jetzt nicht einfach mal so in einer Minute gemacht. Es muss so ein bisschen schön sein, Knochen sauber geputzt oben und so. Aber ja, wenn nicht beim Fleischer im Fachgeschäft, wo dann, ne? Also.
Erklär mal vielleicht für jemanden, der das Video nicht gesehen hat, was hast du da genau gemacht mit uns? Weil das war ja auch eine Idee von dir, da so ein bisschen Freestyle-mäßig auch eine Soße zu machen, so eine Barbecue-Jus. Was haben wir denn überhaupt genau gemacht?
Also im Prinzip war es eine geschmorte Haxe.
Wenn man, ja genau, das Fleisch selber, ne? Ist im Prinzip eine geschmorte
Haxe. Hat so ein bisschen speziellen Zuschnitt, sondern die Haxe ist an einem Ende, ist der Knochen freigelegt und dann ist es quasi wie so ein Griff dran, ja, sieht aus wie so ein kleiner Hammer oder eine kleine Handgranate. Und in die Soße dazu, da haben wir so ein bisschen Barbecue-Gewürze mit reingegeben und das dann richtig weich geschmort und ich glaube, das war ein erfolgreiches Ding. Also das Video performt und hier bei mir im Laden, da tauchen Leute auf, die Porkhammer kaufen wollen.
Das finde ich so stark.
Also wir machen mittlerweile tatsächlich, also gerade diese Woche ist mir das so aufgefallen, haben wir wirklich mehr Porkhammer als normale Haxen verkauft. Ne?
Wahnsinn.
Also das ist schon.
Also wir sind ja immer erfreut darüber, wenn wir quasi dieses digitale Geschäft mit einem Offline-Geschäft verknüpfen können und finden das ja auch spannend, wenn dann Menschen kommen und sagen, Mensch, pass auf, ich hole mir jetzt sowieso gerade ein Paket aus dem Shop ab, dann gehe ich nochmal schnell in den Laden und kaufe nochmal ein Stück Fleisch. Und das funktioniert ja sehr, sehr gut auch. Du hast ja vorhin auch erzählt, das war auch wieder so in so einem Beisatz gefallen, dass du auch gerade aktuell sehr viel St. Louis Cut verkaufst. Wir haben vor kurzem einen Rippchenratgeber gemacht, wo wir auch nochmal hervorgehoben haben, dass das Thema St. Louis Cut einfach so, das ist so der Cut, wenn man Rips kaufen will, wo wirklich alles da so richtig stimmt. Ne?
Auch noch eine witzige E-Mail zu dem Video.
Echt?
Hat einer mir einen Link zu diesem Video geschickt. Wusste das wahrscheinlich irgendwie, vielleicht ein neuer User oder so. Und hat mir gesagt, ob wir diese Rippchen haben. Und da habe ich gedacht, naja, okay, der weiß ich nicht, der weiß das, wie wir zusammenarbeiten. Und habe ich einfach zurückgeschickt, ja, ich habe die zurechtgeschnitten, die auf dem Bild sind. Nein, nein, die sind aus einem Video, aus dem Internet. Er sagt, ja.
Nein.
Das Internet findet hier praktisch in meinem Nachbarbüro statt. Und der hat es überhaupt gar nicht in Beziehung gebracht, dass wir hier so quasi unter einer Decke schlüpfen.
Das gibt's doch nicht, ey.
Und konnte ihm dann aber dann das doch noch glaubhaft vermitteln, dass wir auch diese Rippchen, genau diese Rippchen für ihn machen können.
Ja, geil. Also das finde ich, ja, sowas fasziniert mich total. Ich muss bei mir immer sagen, früher habe ich mich ganz viel mit Marketing beschäftigt in meinem vorigen Job. Das ging von Offline und über Online-Marketing und so weiter und so fort. Und da ging es ja auch ganz oft darum, wenn man Kunden beraten hat, dann ging es oft darum, dass er sagt, mir fehlen neue Kunden oder mir fehlt Personal und ich muss irgendwas machen, damit neue Kunden zu mir kommen. Und da ging, also ein großes Thema war lange immer Performance-Marketing, bedeutet, man bezahlt Geld für Werbung im Internet und sorgt dafür, dass dann eben Menschen zu einem kommen. Das ist jetzt die ganz abstrakte oder ganz, ganz vereinfachte Form davon. Und ich weiß, wie viel Geld auch investiert werden muss, damit überhaupt mal so ein Kontakt zustande kommt. Und ich sehe aber auch im Umkehrschluss, was bei uns passiert, dass Menschen sich für ein Thema begeistern können und dann auch sagen, pass mal auf, der Metzger von den Jungs, der ist von meiner Haustür 35 Kilometer entfernt, das macht mir aber jetzt nichts aus, ich steige jetzt ins Auto und ich fahre halt mal einen Tag los und dann kommen die hierher. Und hier stehen Leute vor unserer Tür, die auch mit uns dann teilweise sprechen, die bei dir im Laden sind und dann sich als Videogucker zu erkennen geben und dann aber sagen, ja, ich habe heute mal einen Tagestrip gemacht. Und da möchte ich allen sagen, die jetzt gerade zuhören und das für sich selber identifizieren und sagen, oh, das habe ich auch schon mal gemacht. Herzlichen Dank an der Stelle, das ist für uns natürlich ja, eine irre Auszeichnung eigentlich auch, muss man sagen, ne?
Das ist ein Like mit den Füßen, ne? Also nicht mit dem Daumen hoch, sondern die Füße rein, hier, ja, ist, in den Laden quasi. Ja,
ist sehr wirklich, gut. Also wirklich irre. Und ich kann auch sagen, wir haben ja bestimmt noch viele witzige Ideen in der Zukunft. Mal gucken, was noch alles so kommt. Und da wird uns noch was einfallen.
Ja, wir haben noch ein paar Pfeile im Köcher.
Ja. Hast du schon eigentlich schon eine Idee, was für ein nächstes Video wir beide zusammen drehen können?
Ja, wir haben jetzt so viel Schwein, ach ne, Gulasch hatten wir, Rind. Geflügel haben wir, glaube ich, noch nie gemacht, ne? Wir hatten nochmal über diese gefüllte Hähnchenbrust gesprochen, hier so hohl ausgelöst mit einer kleinen Farce.
Das finde ich nach wie vor spannend. Ich glaube, das sieht optisch einfach auch richtig gut aus, ne?
Ja, das könnte ich mir gut vorstellen. Ich meine, so jetzt kommt ja erstmal so die richtige Grillsaison. Und da seid ihr so die Experten, aber wenn es so auf den Herbst zugeht oder so, wäre das vielleicht mal wieder eine Sache, aber vielleicht tauche ich auch früher nochmal wieder auf.
Ja, mit Sicherheit. Ja,
wir müssen einfach verhandeln. Verhandeln.
Wir machen auf jeden Fall demnächst, machen wir mal Bratwurst zusammen.
Und wir zerlegen den Rinderrücken.
Machen wir auch, ja.
Übernächsten Montag.
Ja, das machen wir auch. Also es ist schon was geplant, es wird auf jeden Fall einen Rinderrücken geben. Da freue ich mich richtig doll drauf. Das Video haben sich auch ganz viele gewünscht. Wir machen momentan ja auch viele so Nebenbei-Themen, die wir behandeln und auch so ratgebertechnisch aufziehen. Und das Thema Rinderrücken mit Carsten zerlegen wurde sich oft gewünscht. Ich hoffe, da kriegen wir einen coolen Beitrag raus.
Der Rücken ist schon da, den lassen wir noch ein bisschen zerrutzeln.
Sehr gut. Und sieht gut aus?
Ich glaube ja.
Sehr geil. Ja, bin ich richtig gespannt drauf. Aber da freue ich mich auch richtig drauf, weil man da natürlich auch noch angrenzen oder anknüpfen noch andere Sachen machen kann, ne? Mit Zerlegen, da fällt einem viel ein, glaube ich. Es gibt doch immer, den Cut habe ich jetzt neu und das habe ich nochmal neu und so weiter.
Ja, es gibt ja, ja.
Du weißt, was ich meine.
Mittlerweile wird ja alles, jeder Fitzel wird irgendwo rausgeschnitten und da, ich weiß nicht, wie es heißt, aber ich habe es erfunden.
Genau so, eine Art, ja, genau so.
Naja, ja, man muss jetzt auch nicht alles machen, ne? Aber so ein paar Stücke sind da schon dran, die so gehören, wie sie sind.
Ja, finde ich sehr gut. Da freue ich mich richtig drauf, auf jeden Fall. So, wir können ja, ich habe hier eine Frage angeschrieben, die kann ich mal vorlesen. Und zwar habe ich die Frage dran, wo du jetzt aktuell dein Fleisch beziehst. Weil du hast, glaube ich, da bin ich selber auch nicht gerade auf dem Laufenden, du hast deinen Lieferanten für Schwein, glaube ich, verändert. Oder beziehungsweise du hast einfach was neu gemacht da in dem Bereich. Erzähl mal, was du da jetzt aktuell, wo du die Ware herbeziehst, das würde mich mal interessieren.
Genau, unsere Schweine kommen alle von Karl und Karl. 100% Karl sozusagen, Karl und Karl sind Vater und Sohn. Und die haben einen Bauernhof in der Nähe von Osnabrück und die machen dort eine Offenstallhaltung von Schweinen, teils auf Stroh, das heißt die Schweine haben Bereiche mit Stroheinstreu und Bereiche, wo sie eben einen Betonboden haben. Das ist gerade bei Schweinen ganz wichtig, denn Schweine haben keine Schweißdrüsen, die müssen sich anders runterkühlen. Die kühlen sich am besten durch Kontakt, ja, die im Wald. Die Schweine, die buddeln sich einfach in der Erde ein. Und Schweine, die nur auf Stroh stehen, haben keine Möglichkeit, ihre Körpertemperatur zu regulieren. Das ist ganz wichtig. Viele Leute sagen immer, wenn sie durch so einen Stall gehen, die haben hier einen nackten Betonfußboden. Das ist aber nicht schön für die Schweine. Doch, im Sommer ist es super. Naja, ich schweife schon wieder ab.
Nee, das ist interessant.
Ein Lieblingsthema von mir.
Ja, das bleibt da bloß dabei, weil es super interessant ist.
Es ist wirklich schwer, Lieferanten zu bekommen, wo man von der Qualität her immer noch einen draufsatteln muss. Ne? Denn wenn man so wie wir arbeitet, ich versuche immer nur das zu verkaufen, wo ich selber 100% von überzeugt bin und sage, okay, an dieser Stelle gibt es zu einem vergleichbaren Preis im Umfeld keine Alternative. Das Schweinefleisch, das bei uns im Tresen liegt, das muss deutlich besser sein, als das beim Lebensmitteleinzelhandel oder bei Mitbewerber.
Okay, verstehe. Ja.
Natürlich gibt es immer irgendwelche Exoten oder so, ne? Aber ich spreche jetzt immer von der Standardware, in Anführungszeichen, wo wir auch sämtliche Wurstwaren draus herstellen, wo wir alles von machen. Auch da bin ich davon überzeugt, dass man nur mit dem allerbesten Material auch die besten Ergebnisse machen kann. Und habe ich lange gesucht und dann habe ich diese beiden kennengelernt, Karl und Karl, und die sind wirklich ihr Geld wert, ja. Also die sind auch witzige Typen, gibt's auch ganz interessant. Ich glaube, ich habe auf meiner Facebook-Seite mal ein Video von denen gepostet.
Ja, habe ich gesehen.
Ja, genau. Und die leben mit ihren Tieren. Ja, das ist tatsächlich, das ist jetzt nicht so, man hat wenn man die trifft, nicht den Eindruck, dass es ein Business ist, sondern dass es ihr Leben. Ja, die haben nach und nach ihre konventionellen Ställe alle umgerüstet auf eben dieses Offenstallkonzept. Die Tiere haben Bereiche, wo sie sich entspannen können, wo sie ein bisschen kuscheln können, wo ein Deckel drauf ist, wo es dunkel ist. Dann mit dem Stroh, wo sie ihren Wühltrieb ausleben können. Da haben sie Beschäftigungsmaterial. Ja, und die haben, ganz wichtig, die haben alle einen Ringelschwanz. Das heißt, diesen langen Ringelschwanz, den sieht man ja bei konventionellem Schweinefleisch heutzutage eigentlich ganz, ganz selten oder eigentlich gar nicht mehr, denn Schweine sind neugierig und alles, was sich bewegt, wenn denen langweilig ist, beißen sie erstmal rein. Mhm. Und dann hieß es ja jahrzehntelang, das ist eine Züchtung und das hat was mit der Genetik zu tun, die Tiere sind alle überzüchtet und so weiter. Und es gibt auch heute noch viele, auch Tierärzte, die mir das erzählen, aber ich habe mich mit Karl und Karl unterhalten. Und Karl und Karl, ich finde es so witzig, dass die beide den gleichen, ne, das gibt es nicht mehr so häufig heutzutage.
Ich habe die ganze Zeit gedacht, das wäre der Firmenname, aber dann hast du mir gesagt.
Nein, die heißen Karl und Karl, also das sind ihre beiden Vornamen. Und die haben gesagt, es funktioniert mit jedem Schwein. Du kannst aus jedem Schwein Ringelschwanzschwein machen, du musst das Schwein nur beschäftigen und du musst die Gruppe im Auge behalten. Ja, das ist ganz wichtig, die Ställe dürfen nicht zu groß sein, denn das ist wie bei den Menschen, wenn du 100 Menschen hast, dann gibt es mindestens ein Arschloch.
Ja. Ja,
das ist einfach so, ja. Murphys Gesetz. Ja. Und so ist es bei Schweinen auch, wenn du 100 Schweine hast, hast du auch einen, der Schwänze beißt.
Ja.
Ist so. Ja, unabhängig von Rasse, Züchtung, Fütterung, Stall, völlig egal. Hm. Gib dir mal einen. Und den musst du dir raussuchen. Und wenn du aber 3000 Schweine hast, dann fällt dir das schwerer. Und dann sagst du einfach, okay, nee, die Tiere kriegen Entzündung, ich muss da Antibiotika geben oder, ne? Oh, hab Verluste, weil die Tiere dann getötet werden müssen oder wie auch immer, nicht vermarktet werden können. Nein, machen wir nicht, sondern die Stallgruppe muss eben klein sein. Und maximal haben sie so 300 Tiere in so einem Stall drin. Und dann können diese beiden, Karl und Karl, gucken da tatsächlich jeden Tag und suchen sich den einen das Arschloch raus. Ne?
Also das gibt's
so,
da nicht.
Yeah. Also das ist wirklich eine ganz andere Art von Landwirtschaft, als man das eigentlich so in irgendwelchen Horrorfilmchen so sehen kann. Das ist jetzt nicht so ein Bauernhof, wie man sich das von früher vorstellt. Das ist schon ein moderner Betrieb. Aber es ist trotzdem eine Bindung zum Tier da, hat man das Gefühl. Mhm. Ja, und man hat ein gutes Gefühl. Und die Qualität ist einfach überragend. Und das hängt zum einen viel mit der Stalltechnik zusammen, dann mit dem selbst gemischten und selbst angebauten Futter, ganz wichtig.
Hammer, ja, okay. Da könnten wir doch eigentlich auch mal eine Doku drehen.
Ja, wir können mal hinfahren.
Das ist Alter, ja, richtig Bock drauf.
Ja, das machen wir mal.
Also, liebe Podcast-Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr da Bock drauf habt, schreibt mal bitte an mitmachen@zizzlebrothers.de, wenn ich hier ein paar E-Mails kriege zu dem Thema und euch das interessiert, dann würden wir dazu auch mal ein Filmchen machen, glaube ich. Also das hört sich super spannend an. Ich finde es auch richtig spannend, dass du darüber so redest. Also, wenn man dir zuhört, du beschäftigst dich ja extrem intensiv mit diesem Thema Fleisch, was beziehe ich woher, und du hast ja alles nur handverlesen, muss man ja mal so sagen. Der Punkt ist dabei, du verarbeitest das Tier später. Also man könnte auch von der Denkweise her denken, okay, pass auf, könnte ihm ja eigentlich auch egal sein. Er verarbeitet das Ganze, verdient damit sein Geld. Das machst du nie. Du hast mir auch irgendwann mal erzählt, du gehst wirklich Höfe ab und guckst mal, klopfst mal spontan an und sagst, hallo, hier, ich bin, und hast nicht Bock, was zu machen. Wie bist du an die rangekommen zum Beispiel? Wie passiert sowas?
Also mittlerweile ist es einfach, kommen viele auf mich zu. Denn ich habe da mit, ich habe bestimmt schon, ich kann mich erinnern, 1995 oder 96, irgendwie so, da waren wir schon auf der Suche nach einer besseren Fleischqualität. Das war damals noch gar kein Thema. Da war diese Bewegung, die jetzt im Gange ist, mit immer besser, immer höherwertig, die ganze Grillszene, die immer noch einen oben drauf haben möchte, und auch diese große Gemeinde der Vegetarier und Veganer, die durchaus einen positiven Input geben und uns wirklich auch aufgezeigt haben, wo in dieser Industrie oder in diesem Gewerbe auch so ein bisschen der Schuh drückt. Ne? Mhm. Und das war alles noch nicht im Gange und da war es ganz, ganz schwer. Da konnte ich hier in Hannover beim Schlachthof anrufen und sagen, bring Schweine. Da haben die gefragt, wie viel. Heute habe ich Lieferanten, die fragen mich, ja, was möchten? Royal Berkshire, Mangalitsa, Duroc, möchtest du Duroc Freilandhaltung, möchtest du Duroc Offenstallhaltung, möchtest du das eins davon im Bio? und so weiter und so fort.
Das ist echt geil. Ne?
Das ist so wie es beim Wein schon seit Jahrhunderten ist. Ne? Kannst in der letzten Kneipe sein, gehst rein, auf der Speisekarte steht nicht nur, also gibt's auch, aber in der Regel Wein, Weiß, Rot und dann steht da Riesling, Dornfelder, Württemberger, wie auch immer. Und beim Schnitzel steht nur Schnitzel. Hm. Und bei der Fleischerei gab es auch jahrzehntelang, jahrhundertelang, ja, Schwein. Punkt. Heute sind wir da schon einfach einen Schritt weiter, ne? Also du hast verschiedene Fettgehaltsstufen, verschiedene Zuschnitte, verschiedene Rassen, verschiedene Reifemethoden, verschiedene Fütterungen, Eichelschwein, was weiß ich, was es alles gibt. Ne? Da ist unglaublich viel passiert. Und das macht es mittlerweile auch ein bisschen einfacher für mich. Ne? Früher habe ich wirklich, wenn ich irgendwo, kann mich erinnern, ich bin über Land gefahren in Ostfriesland, habe diese kleinen Wellblechhütten gesehen, habe ich beim nächsten Haus geklingelt und gefragt, wem die Schweine gehören in den Wellblechhütten, die ja in Freilandhaltung sind. Ne? Und da haben die, wie irgendwie unserem Nachbarn und so, haben mich da zwei Straßen weitergeschickt und bis ich dann tatsächlich bei denen auf der Matte gestanden habe und wusste und da so den ersten Kontakt hergestellt habe, ne?
Ah, das ist wirklich faszinierend, finde ich das.
Und mittlerweile geht das aber so ein bisschen einfacher. Hm. Man hat das Gefühl, dass auch die Landwirte und Bauern, übrigens Landwirt und Bauern, ich habe immer gedacht, na Bauer, das ist so ein bisschen ein Schimpfwort. Ne? Das ist so, nee, gar nicht. Denn, das hat mir selber ein Landwirt und Bauer gesagt, der Bauer ist der, der auf eigener Scholle arbeitet. Der Landwirt ist der mit Pachtland arbeitet. Wusste ich nicht.
Ach, ehrlich?
Ja, das hat er mir so erzählt.
Das weiß ich auch nicht, wusste ich auch nicht.
Für ihn ist es keine Beleidigung, wenn du sagst Bauer, denn der Bauer arbeitet mit eigenem Land.
Ah. Okay.
Ich glaube, ich habe meinen, ach nee, doch nicht.
Ausgemacht.
Ich dachte, ich habe meinen Kopfhörer ausgemacht.
Aber Weltklasse, das ist gut. Habe ich auch nicht gewusst.
Ja, und das finde ich so wichtig und das war mir immer wichtig, weil ich das so von meinem Großvater kenne, dass er hatte einen Bauern und mit dem hat er Samstag in der Kneipe gesessen und gesagt, du, morgen, wenn wir wieder klar sind im Kopf, hole ich 5 Schweine.
Ja.
Und dann war eine ganze Generation dazwischen, da ging es irgendwie nur um Menge, um Masse, um möglichst günstig produzieren. Auch diese ganze Gewürzindustrie und Maschinenindustrie, was es alles so gab, wollten uns jahrzehntelang ein X für ein U vormachen und haben das Handwerk einfach da auch so ein bisschen in eine falsche Richtung. Ne? Immer näher an den Handel ran, immer rationelle Fabrikationsmethoden. Heute bin ich eigentlich so drauf, dass ich sage, lieber back to the roots. Ich habe lieber eine Maschine, die ein bisschen weniger irgendein Firlefanz da hat und zeige ein bisschen mehr Handwerk. Ich glaube, meinen Kunden ist auch scheißegal, ob das Würstchen da das eine einen Zentimeter länger oder einen Zentimeter kürzer ist. Es muss im Tresen ordentlich aussehen, es muss knackfrisch sein, es muss schmecken, aber diese super gleichförmigen.
Das bin ich bin mir sogar sicher.
Interessiert mich gar nicht.
Ja, ich bin
nicht mehr.
Ich bin mir wirklich sicher, dass ein Kunde das sieht und sagt, guck mal, das ist Handarbeit, weil nämlich auch mein Würstchen nicht so sieht aus wie das andere.
Ja gut, manche können auch einfach scheiße füllen, dann sehen die Würstchen natürlich auch scheiße aus. Das meine ich nicht. Aber so diese, wenn ich jetzt im Supermarkt bin und dann sieht man mal diese Trays und diese Plastikwurst da, sieht alles hundertprozentig gleich aus, ne? Absolut standardisiert. Das ist ja toll, dass sie das können, aber ich verfolge einen anderen Weg.
Naja, finde ich gut. Ja, ich finde es generell sehr, sehr spannend. Ich finde auch, das muss man auch mal so sehen, wenn man es von außen betrachtet, dass sich hier viel getan hat, auch innerhalb der Fleischerei. Ne? Also vom Kundenklientel, wer zu dir kommt, wir merken es selber, dass wir Feedback in die Richtung kriegen, dass Menschen auch mal Bock haben, eine kleinere Reise auf sich zu nehmen, hatte ich vorhin schon mal kurz angerissen.
Wir machen Hotel nebenan, wenn die wieder aufmachen dürfen, bieten wir Pauschalreisen an.
Ja, dann machen wir hier
Übernachtung, Bus. Frühstück und St. Louis Cut abholen.
Genau, ja, das ist doch geil. Der St. Louis Cut ist ja, habe ich ja vorhin ganz kurz gehabt, aber dieser Rippchenratgeber hat bei uns auch sehr gut funktioniert, weil Menschen fragen danach, okay, ich möchte es jetzt das erste Mal machen, Rippchen vernünftig, oder ich habe schon ein paar Mal Rippchen gemacht und ich kenne mich aber mit den Zuschnitten so gar nicht aus. Mir war zum Beispiel lange Zeit nicht bewusst, dass es den Zuschnitt Schälrippe gibt. Also, oder sagen wir mal so, das ist ja, glaube ich, der gleiche Zuschnitt wie andere auch.
Das
aber
ist so der Begriff, den meine Oma gebraucht hätte. Ne?
So ist Schälrippe. Es, die Schälrippe. Und da haben wir ja wenig Fleischauflage auf den Rips. Und ich habe die ganz früher, habe ich die gekauft und daraus 3-2-1 Rippchen gemacht und habe gedacht, ja, wunderbar. Schmeckt. Aber irgendwie habe ich auch gemerkt, ich muss dann teilweise den einen Teil konnte ich weglassen, weil ich den einfach nicht mehr essen konnte, weil nicht genug dran war. Ne? Mhm. Und dann fing das irgendwann an mit dem Thema Baby Back Ribs und hat mir irgendwann mal einer gesagt, das muss das mal Kotelettrippchen nennen, dann könnte es funktionieren. Dann habe ich dir damals im Supermarkt gekauft und als ich das erste Mal hier war und gesehen habe, wie viel Fleisch schon selbst ein Kotelettrippchen haben kann, habe ich gedacht, das gibt's doch geil, da gibt es ja auch nochmal riesige Unterschiede bei. Das liegt ja daran, wie der Metzger es am Ende selber auch zuschneidet, wie viel Fleisch er überhaupt zulässt. Und ich glaube, du hast es mittlerweile einen Weg gefunden, wo du sagst, für einen Griller oder für jemanden, der am Grill steht, weiß ich, die brauchen ein bisschen mehr. Also schneide ich es auch ganz anders.
Ja, also wir haben...
Oh, Alex haut ab.
Alex,
schönen Feierabend. Ist ja jetzt auch schon spät geworden. Also von daher hast du sehr verdient. Er hat gerade noch einen Vlog geschnitten. Der Vlog geht heute noch online. Ist schon online mittlerweile. Also der wurde heute geschnitten und online gestellt, weil wir sind momentan hier spitz auf Knopf. Kann ich dir noch was zu erzählen?
Wo waren stehen geblieben?
Daran, dass du jetzt mittlerweile auch gesagt hast, für Griller habe ich einen richtigen Zuschnitt mit ein bisschen mehr Fleisch. Ne?
Genau, das ist ja das Problem. Wenn wir unsere Schweine bekommen, dann muss ich ja irgendwie, also wir kriegen zweimal die Woche Schweine und dann muss ich ja überlegen, was mache ich damit? Und wenn ich den Zuschnitt sowas wie St. Louis Cut mache dann, und ein bisschen mehr Fleisch drauf lasse, dann wird der Bauch dünner. Das ist halt die Frage, wovon verkaufe ich mehr? Mehr St. Louis Cut Rippchen mit richtig Fleisch drauf oder mehr richtig dickes Bauchfleisch? Diese Entscheidung musst du irgendwie treffen, denn wir kaufen wenig Teilstücke zu, sondern wir haben ganze Schweine, die schneiden wir zurecht. Und wenn alle, dann alle. Ja, das ist immer so. Also, mittlerweile hat sich das ganz gut eingepegelt und wir haben auch tatsächlich Produkte entwickelt. Aus einem ganz bestimmten Grund, nämlich weil wir für die Grillgemeinde ein spezielles Produkt zuschneiden und dann für unser Standardsortiment das, was überbleibt, nicht mehr benutzen können. Ja, das ist der Bauch zu dünn. Oder wir haben Kotelettrippchen mit extra viel Fleisch drauf. Klar, dann ist das Kotelett aber angeschnitten. Ja, dann der Rückenstrang ist dann halt kleiner. Dann musst du dir wieder was überlegen, was mache ich mit dem Ding. Das ist unglaublich schwer, wenn man so arbeitet wie wir. Klar, kann ich auch einfach eine Liste nehmen und da ankreuzen, 20 Kilo davon, 100 Kilo davon, 10 Kilo davon, 5 Kilo davon, 3 davon und so weiter und so fort. Aber ich finde es halt auch wichtig, dass wir eben nicht diesen Trend mitmachen, da irgendwo dafür zu sorgen, dass riesige Kühlhäuser voll werden und das Zeug nach China geschickt werden muss. Wir machen alle biologisch abbaubares Toilettenpapier und fahren Elektroautos und das Fleisch wird aber... ist eine globale Ware geworden. Das finde ich schwierig. Da, die Grillgemeinde befeuert das natürlich auch, denn Fleisch aus Argentinien oder US-Beef oder aus Japan oder australisches Wagyu und so, das hat ja auch alles seine Berechtigung, das schmeckt ja auch alles. Aber für mich nicht, bei uns im Laden gibt es das nicht. Und dadurch machen wir uns manche Sachen, machen wir uns auch schwerer und sicherlich könnte ich von dem einen oder anderen auch mehr verkaufen, ne? Aber das entspricht nicht der Art und Weise, wie ich das gerne hätte.
Was ich ganz gut finde ist, du hast ja jetzt auch einen Lieferanten, der aus dem Harz liefert und da geht es um Rindfleisch und wenn ich dieses Fleisch sehe und einem Grillbegeisterten sage, pass mal auf, hier ist sein US-Beef, was auch immer, und ich halte das mal daneben. Ich bin mir sicher, 95% aller Menschen würden sofort das von dir verwendete Fleisch nehmen, weil es einfach so unglaublich gut marmoriert ist, aus einer Region kommt, die hier um die Ecke ist und einfach so unglaublich lecker auch ist. Also diese Qualität ist überragend. Ich habe jetzt wirklich schon einige Steaks gegessen, aber das ist wirklich Hammer. Ja,
habe ich mich eine Zeit lang schwer mitgetan, denn eines muss man sehen, so ein Rind, das so eine Marmorierung aufweist, das hat eine Endmast bekommen, muss. Das kriegt eine Endmast, Punkt. Also es gibt genetisch, selbst Wagyu oder Kobe, auch da halt Getreide, Endmast. Das ist eigentlich nicht mein Ding, denn ich und das meiste, oder ich finde immer, ein Rind gehört auf eine Weide. Nur das ist auch so ein bisschen der Zeitgeist, ne? Ich kann auch in Schönheit sterben hier, ne? Da muss ich jetzt einfach mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Natürlich, am Ende des Tages sind wir hier ein Wirtschaftsunternehmen, ich habe 15 Mitarbeiter, die wollen am Ende des Monats sicher ihre Kohle auf dem Konto haben und da müssen wir einfach auch so ein bisschen ja, mit dem, ich will nicht sagen mit der Masse, aber mit unserem Klientel mitgehen. Ne? Das anbieten, was sich verkauft. Immer nur gegen den Strom schwimmen, ist so ein bisschen schwierig. Hm. Ich habe mich ja jahrelang dagegen gesträubt, auch Rindfleisch zu verkaufen von Tieren, die eine Endmast bekommen haben. Aber irgendwann kommst du nicht mehr drum rum. Ne? Dann musst du halt einen finden, der das so macht, wo man mit leben kann. Also ich bin keiner, der jetzt möchte, dass über den Atlantik da die Schiffe mit Roggen und Mais und Sojabohnen geschippert kommen, damit wir hier unser Rindfleisch mästen können. Ja? Ja, und ja. Das hat eine ganze Zeit gedauert, bis ich da jemanden gefunden habe, der halt selber Getreide anbaut. Mhm. Und dann mit diesem Getreide eine Endmast für seine Rinder durchführt. Das, also solche Bauern, die musste wirklich mit der Lupe suchen, weil das so speziell ist und das eigentlich so ein Nerd ist, der das da macht.
Ja, voll gut. Also im positiven Sinne der Nerd sozusagen.
Ja.
Ja. Also ich finde das faszinierend und ich finde es auch gut. Ich meine, alle Griller und Grillerinnen stehen hier auf intramuskuläres Fett und es muss was haben, ja, und so weiter. Ja, ja. Man muss die ab und zu mal gegeneinander laufen lassen. Ich finde, so ein rotes Höhenvieh, wenn man das dagegen hält, ist geschmacklich. Man, also vielleicht in der Zartheit, würde ich sagen, unterscheidet sich schon ein bisschen.
Ja, Fett ist einfach weicher als
das ist so.
Eiweiß, ne?
Ja. Aber es ist trotzdem genial, dass auch die alten Rassen, sag ich mal, erhalten bleiben können durch Sachen, wo du sagst, ich verkaufe es ja trotzdem hier im Laden mit. Und wer hier aus der Region kommt oder so, kommt mal rum. Guckt euch das mal an. Das ist wirklich eine feine Sache. Und vor allen Dingen ist es auch so, dass wir machen ja jetzt auch demnächst nochmal eine Schulung hier, ne, mit Mitarbeitern, wo es dann um das Thema Grill nochmal explizit geht, damit, wenn jemand hier vor der Tür steht und sagt, ich will jetzt den und den Cut haben, auch weiß, aha, das auf jeden Fall muss raus.
Ja, das ist auch ganz wichtig, ne? Dann irgendwie so, da darf die Schere nicht zu weit auseinandergehen. Ne? Denn mittlerweile, wir sind ja auch bekannt, dass wir mit euch immer mal wieder in die Kiste hüpfen. Ernie?
Ah, hier gerade, genau. Ernie.
Und wenn die Leute dann bei uns in den Laden kommen, dann erwarten die natürlich auch, dass der Verkäufer oder die Verkäuferin da eine gewisse Ahnung haben. Und ich kann einfach nicht jeden Tag im Laden stehen. Außerdem bin ich ja so das Modell-Tanzbär und ich stehe meinen Damen dann da einfach im Weg. Wir haben einen ganz kleinen Laden. Und die sagen dann schon so, Chef, bitte.
Hau ab,
geh in die Wurstküche. Ja. Und und ich habe ja auch Fleischer gelernt und ich finde es zwar auch wichtig, dass man sich auch mal im Laden blicken lässt, aber es ist jetzt tatsächlich einfach nicht meine Passion und das ist auch unglaublich anstrengend und ich würde mich auch über alles aufregen und man muss auch gelassen bleiben und so und deswegen erspare ich mich meinen Kunden. Wer mich auch mal sehen will, ich bin nicht ängstlich,
also genau.
Ich komme auch mal so in den Laden.
Ja, ich wollte gerade sagen, das eine oder andere Mal haben sie sich schon nach vorne gerufen.
Ja,
ja, ich finde das ganz gut. Es ist auf jeden Fall eine feine Nummer, was man da so mitbekommt. Und vor allen Dingen, ich glaube auch gerade, das ist auch eine Sache, die der Kunde natürlich auch extrem schätzt, weil er sagt, ich komme hier rein und ich werde gut beraten und ich habe ein gutes Gefühl, wenn ich nach Hause gehe. Und ich glaube auch gerade, das Thema Transparenz ist eine Sache, die wir bei uns auf unseren Kanälen extrem nach vorne bringen und die du hier aber auch total pflegst. Also hier ist jetzt keiner, der dann was einkauft, wo danach nicht das drin ist, was draufsteht.
Nee, und vor allen Dingen ist in der Tüte das, von dem ich überzeugt bin, dass es gut ist und ich das auch alles ausnahmslos selber essen würde, aber nicht darf.
Du fährst viel Fahrrad, das geht.
Ja, okay.
Carsten ist übrigens ein Fahrradfreak, muss ich immer liegen.
Du wechselst das Thema, ich wollte jetzt noch zu Ende erzählen. Ich wollte sagen, dass es ein ganz wichtiger Punkt ist und ich glaube, das treibt alle handwerklichen Fleischereien um. Ganz wichtig, wir verkaufen nur das, von dem wir echt selber überzeugt sind. Und das sage ich auch immer meinen Mitarbeitern, wenn die mich mal fragen, Chef, was ist denn hiermit? Oder ist ein Würstchen ist zu krumm oder hat irgendwie eine Falte oder wie auch immer. Das Tenor ist bei uns immer, wenn du es selbst nicht kaufen und essen würdest, dann ist es nichts für unseren Tresen.
Punkt. Ja.
Und ich laufe hinter keinem her und sage, ey, warum hast du das jetzt ausgesondert oder warum habt ihr das jetzt zum Frühstück aufgegessen oder wie auch immer. Sondern ich sage dann einfach immer, ich komme nicht hinter dir her und bestrafe dich als Mitarbeiter für irgendeine Entscheidung, die du getroffen hast, denn ich will ja mit denkenden selbst Entscheidungen fällenden Menschen zusammenarbeiten. Und das ist eine ganz schwierige Geschichte. Ne? Also es ist einfach, wenn du im Supermarkt arbeitest und du kriegst da alles unter Schutzatmosphäre verpackt und du brauchst nur die Tüte aufreißen und dann legst du es in deinen Tresen rein und so weiter. Und hier bei uns ist natürlich auch so, da wird auch mal ein Stück Fleisch grau oder so. Ne? Das ist ja klar. Wir haben nicht immer jeden Tag gleich viel Kunden. Mhm. Ne? Wir haben am Wochenende haben wir mal 500-600 Kunden. Aber es gibt halt auch Tage, da hast du halt bloß 100 oder 150 Kunden. Ne? Das ist halt immer ein bisschen anders und dann müssen die Mitarbeiter einfach entscheiden. Und das ist für mich das Allerwichtigste, dass jeder, der bei uns arbeitet, sagt, das ist, was ich hier in die Tüte packe, das ist das, was ich mir genauso auch kaufen würde. Das ja. ist der Punkt.
Richtig gute Einstellung. Wenn ich deiner Frau immer sage, mach mal eine Wurstplatte für morgens zum Frühstück, überrasch mich mal, kommt auch immer was Neues. Und sie sagt immer, ich esse das alles auch.
Obwohl das schwierig ist, immer wieder was Neues zu machen. Ne? Denn gerade so beim Wurst, wir sind anders als ein Restaurant oder so. Im Restaurant, ich gehe zumindest in ein Restaurant und bestelle da auch mal was, was ich vielleicht noch nie gegessen habe oder wo ich mich drauf freue oder wo ich sage, wow, das wollte ich schon immer mal probieren.
Ja.
Wurst ist anders. Wenn ich mir das zum Frühstück hole oder so, da gibt es Leute, die kommen seit 100 Jahren und wollen genau das haben. Und das darf nicht links und nicht rechts sein. Wollen sich alle gerne mal ein bisschen was anderes angucken, aber kaufen immer nur das Gleiche. Das heißt, ein neues Produkt einführen, gerade im Wurstbereich, schwierig. Ganz schwierig.
Glaube ich. Kenne ich von mir aber auch. Habe ich früher genau so gemacht und war auch nie offen für neue Sachen. Mittlerweile esse ich auch zum Beispiel gerne so Fleisch in Aspik mit so Brokkoli und sowas damit drin. Wie nennt man das denn genau?
Brokkoli in Aspik.
Ist das so? Heißt das so? Fleisch, Brokkoli in Aspik?
Was?
Das ist auch dein Produkt?
Nein, was?
Doch, das ist so Hähnchenfleisch.
Und ach, doch, die Hähnchensülze.
Sülze?
Ja, Sülze ist natürlich, also mit Sülze kommst du natürlich irgendwie nicht so, kannst nicht durchstarten. Ne? Dein Produktname Sülze ist einfach irgendwie scheiße.
So wie Tornister, es gibt kein schlimmeres
Tornister,
Wort.
Tornister, ja.
Und Ranzen. Lass dir mal das Wort Ranzen auf der Zunge zergehen, genauso wie Tornister. Wer hat sich das ausgedacht?
Ja, deswegen gibt es ja auch tolle Markenprodukte, die einfach ihren Markennamen verwenden.
Ja,
ne?
Aber überleg mal, da geht einer hin und sagt, hier so ein 4-giger Kasten, den schneide ich dir auf den Rücken, das Ganze nenne ich jetzt mal Tornister. Das hat jahrelang beschäftigt mich das schon, wie man dazu kommt, das so zu machen. Aber gut, das ist ein anderes
Thema. Wir schweifen ab. Genau. Wir schweifen
Aspik ab. Und Sülze.
Also Sülze, also vielleicht die Franzosen machen das besser, da heißt es ja dann Gelatine.
Ah.
Oh, mit Gelatine. Da freuen sich doch alle drauf beim Frühstück. Oh, Gelatine. Aber Sülze ist so ein bisschen so ein, auch ein aussterbendes Produkt, ne? Obwohl eigentlich alle Anforderungen erfüllt. Hoch eiweißhaltig, fettarm, voll gut. Ja. Geschmacksreich.
Ich finde es lecker, ich finde es riesig lecker.
Ja, und aber da gibt's ja, wird ja auch viel Unfug getrieben. Ne? Ja, auch in ganz Deutschland gibt es ja diese Hähnchenbrust in Aspik-Dinger da von den einschlägigen Wurstfabriken, die erstmal so fest sind wie Beton und nur sauer schmecken und ansonsten nach nichts. Und ich habe da ein ganz gutes Rezept. Ich mache das immer so ein bisschen Curry-lastig, dann ist es schön gelb. Und Gemüse mit rein, jede Menge. Und Hähnchenbrustwürfel von so einem Kikok-Hähnchen.
Ja. Finde ich richtig lecker.
Dann schmeckt das auch ganz gut. Ne? Also, aber ansonsten bin ich jetzt nicht so, ja, der große Fan von Hähnchensülzen. Aber vielleicht weiß ja jemand einen tollen neuen Produktnamen. Also
ja, gerne.
Ihr könnt für Hähnchensülze.
Mitmachen
oder Sülzkotelett. Es gibt ja in den Fleischereien so die absonderlichsten Dinge, Schinkenröllchen, die so eine bestimmte Generation gar nicht mehr kennt, aber die halt Frau Müller-Meyer-Schulze, die schon seit 120 Jahren morgens auf der Matte steht, einfach haben will. Ne? So eine richtig handwerkliche, alteingesessene Fleischerei ist so ganz witzig.
Schinkenröllchen. Ja, mag ich aber auch voll gerne.
Schinkenröllchen in Aspik und was gibt's denn noch? So Sülzkotelett, Hähnchensülze, Hausmacher-Sülze, diese ganzen Oldschool-Produkte.
Und die Zwiebelfleisch. Ne?
Zwiebelfleisch, ja.
Stimmt.
Aber das ist alles total lecker. Das hat halt keine fancy Namen irgendwie, ne?
Ja, ich glaube, das ist auch genau der Punkt, um den es da geht, dass man einfach immer, ich glaube, man zieht Menschen immer mit einem guten Namen. Mit
einer guten also Hähnchensülze heißt ab heute Johnny Thunder.
Genau. Ja, das ist eine Weltklasse-Idee. Johnny Thunder, ja, haben wir es doch. Ah, ja, schön. Nee, aber finde ich ganz gut. Also ich ich finde es auch gut, die Vielfalt, die unten liegt. Und wie gesagt, mich hat es mittlerweile auch erwischt, dass ich immer mal wieder neue Sachen probiere. Ich bin natürlich immer mal mit Brötchen hängen geblieben. Das habe ich lange Zeit auch bei Instagram morgens immer gemacht. Ich komme momentan nicht dazu, morgens auf Instagram den Livestream zu starten.
Wieso das nicht? Du bist doch immer derjenige, der zu mir immer ins Büro kommt und rufst, Content, Content, Content.
Genau, ist so, ja, ist so. Ich bin ein totaler Verfechter davon, aber ich schaff's momentan nicht. Wir haben immer irgendwas anderes um die Ohren. Aber ist auch natürlich auch gut so, so wie es aktuell ist, dass man immer was um die Ohren hat, gar keine Frage. Wir haben jetzt aktuell ja auch viel auf das Thema Livestream gesetzt und du warst ja jetzt auch schon mal dabei. Das wäre sozusagen mein...
Ich bin großer Fan vom Livestream. Das finde ich ein völlig neues Format, völlig neue Möglichkeiten. Ich finde es großartig. Und diesen Namen, den ihr verwendet, Synchrongrillen, das ist ja meine Erfindung. Das war ja immer meine Vision, mal ein tatsächliches Synchrongrillen auf die Beine zu stellen, ja, wo Leute mit ihrem eigenen Grillen aus ganz Deutschland anreisen, ja, einen Warenkorb bekommen und, ja, dann dort nebeneinander stehen und live auf dem Feld vor der Stadt synchron grillen.
Ja. So wie früher die Synchronwetten.
Ja, oder synchron schwimmen oder so. Oder, ja, synchron, hier, wie heißt das hier auf oben, runterspringen?
Turmspringen.
Turmspringen.
Ja.
So in der Art.
Ja, voll geil. Vielleicht macht man das sogar wirklich nochmal physisch. Aber diese grundsätzliche Idee hat irgendwie schon lange immer stattgefunden und ja, mittlerweile haben wir einen Weg gefunden, es umzusetzen. Ja, wollte
ich gerade sagen, das ist jetzt die Plattform dafür und ich finde es Weltklasse.
Du hast du den letzten Stream geguckt auch?
Den letzten habe ich nicht geguckt, da konnte ich nicht.
Aber du, ich weiß, einen hast du komplett auch mitgeguckt.
Ja, den vorletzten und dann den, klar, wo ich mit drin war, da, ja, den habe ich auch mal gesehen. also ich finde es großartig, sowas Abgedrehtes. Und wenn du das einem erzählst, ja, ich gucke hier gerade Synchrongrillen, die fassen sich doch in den Kopf.
Ja, für uns ist das so, also ich aus dem Nähkästchen geplaudert, wir haben ja vor kurzem einen 100.000 Abonnenten Livestream gemacht und haben dann auf YouTube gestreamt. Und YouTube zu streamen ist nochmal was anderes, weil die Plattform natürlich eine höhere Reichweite hat als zum Beispiel Twitch. Und das heißt auch, dein Publikum ist schneller online, schneller verfügbar. Und wir hatten dort am Ende auch 1.100 Zuschauer in der Spitze. Und das ist wirklich sehr, sehr viel, wenn du dir überlegst, du grillst gerade und dir gucken dabei live über 1.000 Menschen zu. Und das
grillen da eigentlich dann auch tatsächlich Leute? Ja.
Da haben richtig viele mitgegrillt. Ich kann es nicht beziffern, weil ich natürlich immer nur die sehe, die uns nachher auch nochmal Bilder schicken. Aber nach dem Stream hatte ich so, ich würde mal so sagen, zwischen 50 und 60 Story-Verlinkungen.
Gibt es eigentlich den Hashtag Synchrongrillen, unter dem man das dann posten könnte?
Machen manche schon, aber haben wir noch nie offen zu aufgerufen. Also offiziell würde ich jetzt
das
erstmal machen.
Das tue ich hiermit.
Genau, bitte postet das unter Hashtag Synchrongrillen. Ja, das sind so Sachen, das ist für mich auch faszinierend. Wir haben jetzt gerade gestern wieder einen Stream gehabt und da haben wir ein gefülltes Schweinefilet gemacht. Und da war es auch so, dass wir dann Vorspeise, Beilage und Dessert gegrillt haben und auch wirklich langsam vorgegangen sind, damit jeder mitkommt. Und es haben auch alle mitgemacht. Also die mitgegrillt haben, konnten es alle nachmachen und haben dann quasi gefülltes Schweinefilet uns Bilder davon geschickt. Und es sah genauso aus wie meine Version. Und das war sowas von faszinierend, wie gut das funktioniert hat.
Das spricht nicht gerade für die Zuschauer.
Wieso?
Wenn es genauso aussah also, wie deine Version.
Ja, okay. Ich bin auch kein Experte, was Schweinefilet auf Fächern angeht. Aber ja, das Übliche halt. Ne? Jedenfalls ist es so gewesen, dass ich sage, es fasziniert mich, dass Menschen mitmachen, mitfiebern, auch das Thema total feiern und am Ende auch dann ein Tellerbild abliefern, wo ich sage, yo, ihr habt es genau sehen bekommen. Und das ist quasi Grillkurs 2.0 in einem ganz anderen Ausmaß, ganz andere Möglichkeiten und ich muss dazu sagen, technisch extrem aufwendig. Also sobald du anfängst und sagst, ich mache das vernünftig, dann wird es richtig aufwendig, dann wird es auch, muss man sagen, auch teuer. Wenn ich jetzt nur ein Handy nehme und draufhalte, dann ist es ein bisschen einfacher. In dem Stream, wo wir beide dann standen und wirklich, wo es auch wirklich richtig abging, weil einfach super viele Leute dabei waren, ist auch die Technik am Anfang total ausgefallen, ne? Und Ton funktionierte nicht und hier war wieder was nicht in Ordnung und das ist dann für die Anspannung natürlich Desaster, weil man sich denkt, oh Gott, ich will das jetzt ja richtig perfekt machen, aber das ist nun mal dann live, da kannst du nichts mehr ändern, das ist so und ich finde es umso geiler, wie gut das funktioniert.
Ja, also ich bin ganz fasziniert davon, das ist für mich nochmal so auf Facebook oder Instagram oder auch ein YouTube-Video, die meisten YouTube-Videos werden ja auch irgendwie durch Zufall mehr oder weniger geguckt. Entweder wird es dir vorgeschlagen oder du willst dich zu irgendeinem Thema informieren, ja, und dann findest du einen Kanal, den findest du gut, abonnierst den und dann beschäftigst du dich da so ein bisschen mit. Aber ich finde gerade dieses Synchrongrillen, wo dann Leute gezielt eine Sendung anschauen, die jetzt gerade stattfindet, ne? Also,
ja,
wo alle sagen, ja, das Fernsehen, das stirbt, das ist ein Medium aus dem letzten Jahrtausend. Ich würde sagen, das wird irgendwie demokratischer. Ich brauche jetzt keine großartige ARD mehr oder so und in Mainz auf dem Lerchenberg eine riesen Nummer aufziehen, sondern das passiert hier auf unserer Dachterrasse.
Ja,
das finde ich stark.
Ich auch. Ja, also wie hat es sich für dich angefühlt, deinen ersten Livestream mitzumachen? Ist das, weil man hat ja schon einen Unterschied. Wenn man ein Video dreht, kann man mal absetzen, mal durchatmen, mal überlegen, okay, wie geht das jetzt weiter? Beim Livestream hast du das nicht. Ich hatte am Anfang immer das Problem, dass ich mich dazu gezwungen gefühlt habe, viel zu reden. Das hat Hannes heute noch. Aber das Ding ist, beim Livestream darfst du auch ruhig mal 10, 20, 30 Sekunden lang nichts sagen und nur ein bisschen arbeiten, weil es ganz normal ist. Die anderen Menschen stehen auch gerade an ihrem Brett und schnibbeln und müssen dabei auch nicht reden. Und das war für mich eine riesen Umgewöhnung, dieses nicht die ganze Zeit on fire sein, sondern auch mal ein bisschen durchatmen zwischendurch. Wie war es für dich?
Das finde ich in der Tat eigentlich angenehm,
ja,
an so einem Format. Und was ich auch ganz gut fand, ist diese Interaktion, ne? Dass da Fragen kommen oder und wenn es auch nur was Beklopptes wie den Chicken Dance oder sowas.
Ey, da hast du aber auch alles gegeben. Das hast du etabliert jetzt, ne?
Barbecue-Helikopter.
Ja, du warst ja nicht so schade. Beim Chicken Dance richtig alles.
Kann man das jetzt eigentlich noch irgendwo sehen?
Ja, der Stream ist noch online.
Ja.
Also wenn man auf Twitch auf
Also wer Profil das ist, jetzt hier hört und wissen will, was der Barbecue-Helikopter ist, könnte sich das noch auf Twitch angucken?
Ja, ja.
Okay.
Ihr könnt einfach auf live.sizzlebrothers.de gehen, dann seid ihr direkt auf dem Kanal. Habe ich für die Einfachheit, habe ich das so eingerichtet.
Und das finde ich gut, ne? Also jetzt mal unabhängig davon, dass dann da jemand was gespendet hat und so weiter, was ich auch total abgefahren finde, ne?
Ich auch.
Alle regen sich auf über Rundfunkgebühren. Aber damit der Onkel im Rechner den Barbecue-Helikopter macht, werden, ich weiß nicht, was das kostet.
Ich glaube, 2 Euro oder so.
Werden 2 Euro mal eben so rausgedonnert.
Ja.
Finde ich witzig. Also ganz großartig.
Richtig gut. Ja, aber die Interaktion ist, glaube ich, eine Sache. Also wir haben uns schon auch vor ein paar Jahren auf der Fahne geschrieben, dass wir sehr nah am Publikum sein möchten, damit eben jeder was davon hat. Und es nie so eine Distanz geben wird, ne? Dass man nicht das Gefühl, okay, die Jungs heben jetzt ab und machen und tun. Ich meine, dass wir wachsen und so weiter, das wissen auch alle. Wir sind hier im Podcast sowieso immer sehr transparent. Aber uns ist trotzdem sehr wichtig, dass wir immer noch die Nachrichten, die reinkommen, sehen, beantworten können oder eben auch mal die Antwort jemandem zuwerfen können und sagen, pass mal auf, kannst du nicht das und das antworten, weil es passt da gerade ganz gut zu. Und das, glaube ich, ist auch beim Livestream ein riesen Fund, dass da Menschen dabei sind, interagieren können, durch ihre, ich sage jetzt mal, 2 Euro Spende oder wie viel es auch immer waren, dafür zu sorgen, dass irgendwas da im Bildschirm passiert. Ich kenne mich selber, wenn ich teilweise Streamern zugucke, dann gebe ich auch eine Donation ab in der Hoffnung, dass der einmal kurz unten irgendwas vorliest und ich mich dann freuen kann. Und dann übersieht das wieder und dann sitze ich da und sage, ah, scheiße, hat er nicht gesehen, ne? Und ich glaube auch, dass das total witzig sein kann. Unabhängig jetzt von, dass da auch Geld gespendet wird, einfach nur von der Sache her, dass man da mitwirken kann, ne? Durch eine Frage und was auch immer.
Ja, es ist auf jeden Fall ein sehr demokratisches Medium. Also
ich
weiß nicht, wie das da geregelt ist. Kann man da auch einfach seinen Senf zugeben? Also wenn ihr jetzt so ein Pörkelt-Nörgler.
Ja, wenn das, du kannst so machen, wir haben jetzt mittlerweile Moderatoren, also 2 Stück, die bei den Streams dabei sind, während wir dann vorne streamen, kümmern die sich um den Chat. Und wenn jemand ausfällig werden würde, wir haben so einen Kandidaten dabei, den haben wir jetzt 4 oder 5 Mal gesagt, bitte lass das. Er hat es jetzt nicht geschafft, deswegen ist er jetzt leider nie wieder dabei. Aber die Jungs kümmern sich drum und würden dann entsprechend eingreifen. Bisher war es noch nicht nötig und ich glaube auch, dass es in Zukunft nicht unbedingt nötig sein wird. Man weiß es nie, aber theoretisch kann auch jeder nörgeln, ja.
Wer macht das dann? Sitzt ihr denn hier und
Nee, die Jungs sitzen in Deutschland
verteilt. Achso, das ist jemand dann von Twitch selber, oder?
Nee, das sind ehemalige Zuschauer, die gesagt haben, ich hätte da Bock drauf. Und dann haben wir gesagt, pass auf, dann haben wir auch Bock drauf. Die haben sich immer viele eingebracht. Wir haben ja unseren Discord-Server auch und da ist zum Beispiel der liebe Thorsten, der ist da immer viel aktiv, macht da ganz viel und haben wir gesagt, komm, er kennt sich mit der ganzen Technik gut aus, dann kann er das machen. Und anderer ist der Tobias, das ist ein alter Kollege von mir, der sich auch gut auf der Plattform auskennt Und die Jungs haben das gut im Griff. Das ist auch super, weil dann die ganzen, wenn irgendwelche Sachen reinkommen mit irgendwelchen Befehlen, wo dann heißt, pass auf, Gutscheincode XY geht raus, dann geben die Jungs den ein und dann sieht jeder das. Weil das könnten wir parallel nicht machen, während wir grillen. Das funktioniert richtig gut.
Das ist ja mittlerweile ein riesiges Netzwerk, ne?
Ja, ist irre.
Und es hat alles bei dir in der Garage angefangen.
Ja, ist wirklich so.
Verrückt. Verrückt, verrückt,
ist,
verrückt.
Wir haben früher, also, ja, wenn man sowas macht, denkt man darüber ja gar nicht nach. Aber mittlerweile ist hier ein großer Wust an allen möglichen Dingen, die, ja, die befeuert werden. Und was auch natürlich auch, du musst dir vorstellen, jeden Sonntag sitze ich, sag ich mal, Pi mal Daumen im Schnitt 3 Stunden da dran und baue einen Newsletter zusammen. Und dieser Newsletter geht dann immer Montag raus. Warum mache ich das am Sonntag? Weil ich dann alle Sachen zusammen habe, die ich von der letzten Woche brauche, alle Videos online gegangen sind, der Podcast online gegangen ist und dann kann ich erst die Links auch vernünftig setzen. Und darüber hinaus ist es auch so, dass wir dann ja nochmal gucken, an wen soll der gesendet werden, zu welcher Uhrzeit soll der gesendet werden, das lege ich alles am Sonntag fest. Und dann gehen auch die Zutaten für einen Livestream zum Beispiel raus. Und allein sowas könnte ich mir auch sparen und könnte sagen, das mache ich am Montag, dass es dann Dienstag rausgeht. Ich will aber unbedingt, dass man ab Montagmorgen informiert ist über den Verlauf. Und wenn man sich selber aufbindet, dann...
Wisst ihr eigentlich noch, auf welchen Kanälen ihr überall funkt?
Ja, komplett.
Und was mich mal interessieren wird, also ich bin ja praktisch, also nicht von erster Stunde, aber schon von ziemlich weit vorne.
Sehr weit vorne, ja.
Mit dabei. Und steht noch der Spaß am Grillen an erster Stelle oder war das überhaupt jemals an erster Stelle? Ging es immer eher um das Herstellen eines Videos oder wie ist das gelagert? Ja. Hätte es jetzt auch das Thema Häkeln sein können?
Nee.
Also schon Grillen voll. Ist schon immer ja. noch deine Passion voll. Und eure Passion? Voll.
Du, das ist das Geile.
Das darf ja nicht, ne? Das darf ja nicht in den Hintergrund. Ich meine, ihr macht ja wirklich alles in Hochglanz und in Technicolor ja. mit der coolsten Ausstattung. Und wenn ich hier manchmal so durchsehe, hier stehen so Gimmicks, wo ich sage, ey, was ist das für ein heißer Scheiß? Und jetzt mit Livestream und so. Ja. Aber man darf ja nicht aus den Augen verlieren, die Kernkompetenz der Sizzle Brothers ist ja das Sizzeln, das Grillen, das Brutzeln, das Zubereiten. Ne?
Ja, und das kann ich auch ganz klar mit Ja beantworten. Das ist absolut immer noch Leidenschaft. Und vor allen Dingen, was dazukommt, ist, mittlerweile bin ich so weit, ich grille auch zu Hause immer. Jetzt habe ich mir wieder einen Grill auf den Balkon gestellt und jetzt grille ich zu Hause immer relativ viel. Jetzt denke ich schon wieder oben, weil
so
ich...
So ein Aro-Grill von der Tankstelle, oder?
Nee.
Und bringst du auch von der Tankstelle immer so Würstchen mit?
Ich oute mich jetzt. Ich habe einen Elektrogrill auf
Du warst was?
Ja, ich habe einen Elektrogrill neuerdings. Und der funktioniert hervorragend. Weil ich habe keine Lust, die Gasflasche so hoch immer zu schleppen. Ich oute mich jetzt. Aber ich muss sagen, es funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Ja, jetzt guck mich nicht so an. Es ist so. Ich habe doch hier ohne Ende noch andere Geräte, womit ich spielen kann, aber zu Hause...
Du hast einen Elektrogrill?
Tut mir leid, ja, ist so. Er funktioniert auf jeden Fall sehr gut. Aber worauf wollte ich hinaus?
Also falls ihr einen YouTube-Kanal mit dem Thema Grillen betreibt und ihr braucht noch einen Fleischermeister im Background, schickt mir einfach eure Adresse, denn ich habe mich in diesem Moment von den Sizzle Brothers getrennt. Die haben einen Elektrogrill.
Ja, wir haben nicht nur einen. Ja, das ist so. Aber gut, okay, worauf wollte ich denn überhaupt hinaus, bevor ich jetzt darauf eingehe, dir noch mehr Zugeständnisse mache? Nein. Du hast ja gefragt, ob es immer Leidenschaft ist. Absolut. Und was ich richtig geil finde, ist, je mehr man macht und ausprobiert, desto besser werden auch manche Sachen. Also das Thema Rippchen zum Beispiel. Wenn du mich vor 2 Jahren gefragt hättest, wie meine perfekten Rippchen aussehen, hätte ich eine komplett andere Meinung gehabt zu dem, was ich heute für total genial empfinde. Und ich wüsste auch genau, was tue ich bei der Zubereitung, wie läuft das für mich im Kopf ab, was nehme ich für Gewürze mit rein und so weiter und so fort, damit die für mich perfekt werden. Und ich finde, man hat sich über die Jahre auch viel beim Thema Grillen auch weiterentwickelt, auch was die Zubereitung von bestimmten Dingen angeht.
Ja, aber für Rippchen seid ihr ja auch bekannt, würde ich sagen. Das ist so, die Kernkompetenz der Sizzle Brothers ist eigentlich die Zubereitung von Rippchen.
Wir machen viel Rips, ja, haben viel Rips gemacht. Und da gibt es auch immer wieder eine Nuance mehr, die man auch entdecken kann.
Es gibt ja andere Grillblogger, die Spanferkel oder Pizzen.
Alles, es gibt alles. Aber wie gesagt, bei uns Rippchen ganz weit vorne.
Stark.
Was ich aber dazu sagen kann ist, und das ist eine Sache, die auch als Leidenschaft dazugekommen ist, als wir angefangen haben, Videos zu drehen, war das am Anfang so, okay, wir machen das mal und wir probieren das mal aus. Mittlerweile haben wir einen riesigen Spaß daran, was Leckeres zu essen und das noch gut in Szene zu setzen. Das heißt, diese Kombination aus einem Video und einem Gericht, das ist richtig in Fokus geraten. Das heißt also auch, diese Leidenschaft, sag ich mal, hat sich ausgeweitet, dass man sagt, diese zwei Punkte zusammen sind eine Leidenschaft. Ich erwische mich immer wieder dabei, wie ich am Wochenende teilweise 3-4 Stunden lang Tutorials gucke zum Thema Schnitt, nur um noch eine Nuance mehr aus dem Video rauszukitzeln. Das macht mir einfach irre viel Spaß. Das ist wie so ein riesiges Hobby geworden. Und deswegen, ja, also ich kann es mit Ja beantworten. Fleisch und alles, was dazugehört, steht im Fokus. Und ich möchte, glaube ich, auch in Zukunft, möchte ich, ich sag mal, noch ein bisschen hochwertiger grillen. Mit hochwertiger meine ich auch mal so die ein oder andere Geschmacksknospe mehr anregen. Und ich glaube, das möchte ich im Livestream mehr machen. Weil ich glaube, dass im Livestream Menschen zugucken, die ja Bock haben, auch mal was Neues kennenzulernen und nicht die einfachsten Dinge nur zu machen. Und ich möchte gerne, glaube ich, in Zukunft, dass wir im Livestream immer noch mal so eine kleine Nuance mehr setzen, auch gerne mal mit dir, weil du hast noch mal einen ganz anderen Background, dass man mal so sagt, ey, das habe ich so in der Form nicht gegessen. Weil wenn das passiert, dann hast du auch Bock, immer mal wieder neu dabei zu sein, weil du weißt, da kommt eine Herausforderung auf mich zu. Und ich finde, das ist total spannend. Das soll für Anfänger geeignet sein, aber auch für welche, die sagen, ich kenne schon eine ganze Menge, ich will noch mal so einen Funken mehr lernen.
Okay, also du würdest sagen, oder aus meiner Sicht heraus, hat sich die Schwierigkeit der Gerichte über die Zeit, die Sizzle Brothers jetzt schon gibt, gar nicht unbedingt ins Unendliche gesteigert, aber die Qualität der Videos.
Ja.
Die Qualität der Videos ist ja, ich wüsste gar nicht, wer bei den ganzen Grillblogs, die es so gibt, Vlogs, wer da überhaupt in der Qualität im deutschsprachigen Raum Videos produziert.
Ja.
Eigenlob stinkt, du darfst dazu jetzt nichts sagen. Aber das ist so mal so, ich gucke ja auch immer mal wieder und wüsste tatsächlich nicht, ob es da eine Alternative zu gibt. Also, ja, das muss ich natürlich sagen, weil ich ja auch irgendwo ein Stückchen ein Teil davon bin und mir das ja auch Spaß macht und ich es auch diese Entwicklung bewundernswert finde. Aber diese Frage, wo geht's hin? Das fand ich jetzt ganz gerade mal ganz interessant. Wo siehst du die Sizzle Brothers in 5 und in 10 Jahren?
Ja, und auch das, also das zum Beispiel
ist. Und was passiert, wenn dieser Grillblock, dieser Grillhype irgendwann mal vorbei ist? Dann kommt was Nächstes, was ich Schlittschuh fahren oder irgendwas.
Du, ich kann dir dazu auch was erzählen, weil ich diese Frage, was passiert in 5 oder 10 Jahren? Das ist eine Frage, die habe ich früher in meinem alten Job, habe ich das Mitarbeitern gestellt, die Frage. Also ich hatte davor ja eine Tätigkeit, wo ich das Glück hatte, mit Menschen arbeiten zu dürfen und dann habe ich die auch ab und zu mal gefragt, wo möchtest du eigentlich hin in den nächsten Jahren? Und da gab es immer ganz verschiedene und spannende Antworten. Die meisten waren so relativ abgeklatschte Antworten. So, und dann hat man irgendwann auch mal mich gefragt, wo ich denn eigentlich hin möchte. Und das war ein Tag, der hat bei mir eine ganze Menge ausgelöst, weil mein Chef und ich, wir hatten auch immer ein sehr gutes Verhältnis, haben uns gut verstanden, haben viel zusammen auch uns überlegt. Und ich muss auch sagen, ich habe auch recht erfolgreich in dem Unternehmen gearbeitet. Und deswegen war die Frage eher so, okay, wo geht's noch hin? So viel mehr Möglichkeiten gibt's da eigentlich gar nicht. Wo sehen Sie sich selber in 5 bis 10 Jahren? Und da habe ich ihm gesagt, und das ist mir noch nicht mal so schwer gefallen, aber ich habe ihm gesagt, in 5 bis 10 Jahren möchte ich selbstständig sein. Und was da so spannend war, war, dass ich diesen Wunsch schon immer hatte. Ich hatte auch schon immer irgendwie nebenbei irgendwelche kleineren Geschichten, was Selbstständigkeit angeht. Aber da war es halt so, dass ich sozusagen ein Risikoeingang bin, weil er hätte es auch total doof finden können. Und im Gegenteil, er hat darauf richtig positiv reagiert und hat gesagt, okay, das finde ich krass. Weil er wusste, was ich so gemacht habe, was ich mache. Und hat er gesagt, okay, das finde ich krass, dass sie bereit sind, sowas zu machen. Und das ist auch eine Sache, die muss man eigentlich fördern. Und zu dem Zeitpunkt war aber Sizzle Brothers noch gar nicht so ein Thema. Also es war noch nicht mal ansatzweise darüber nachzudenken, dass das jemals ein Business Case werden würde. Und deswegen ist es so, wenn man mich heute fragen würde, wo willst du in 5 bis 10 Jahren sein, kann ich sagen, ich habe etwas erreicht, was ich mir immer als Ziel gesetzt habe, nämlich eine Selbstständigkeit. In der befinde ich mich jetzt. Da bin ich unfassbar glücklich mit. Und jetzt ist es auch so, ich habe mich von all dem gelöst, was in Richtung Ziele angeht, wo es heißt, du musst jetzt schneller und besser und höher und so weiter werden. Jetzt geht es für mich nur darum, zu sagen, okay, wie entwickle ich eine Idee weiter? Wie kann ich die weiter ausbauen? Und jetzt ist es sogar so weit, dass ich sage, ich will Menschen begeistern können für Themen und immer weiter in diesem Bereich gehen. Also Unterhaltungswert steigern, auch mehr anbieten können, dass man sagt, okay, wo bin ich eigentlich erreichbar, wie kann man einen erreichen, dass ich eine Marke weiter und stärker ausbilden kann und Menschen sich damit identifizieren und sagen, Mensch, die Jungs von nebenan, das sind nach wie vor Jungs von nebenan, sicherlich sind sie auch Unternehmer zu gewissen Teilen, aber mit denen kann ich mich identifizieren, die sind sympathisch und ich habe Bock darauf, mich von denen unterhalten zu lassen. Wenn wir das langfristig immer gewährleisten können, bin ich mega, mega happy, dann ist alles top.
Mein Sohn hat neulich schon gesagt, er übernimmt das dann, wenn ihr in Rente geht.
Siehste. Guck mal, allein das, die Generation, ne? Die Generation, stell dir mal vor, der sagt jetzt, okay, ich sehe, was die da machen. Und ich sage dir, vor 10 Jahren hättest du ihm gesagt, du musst auf jeden Fall irgendwas anderes machen, weil das, was die Jungs da machen, hat keinerlei berufliche Zukunft. Ne? Normalerweise geh studieren, mach das, das, das. Ich glaube, heutzutage denkt man auch als junger Vater darüber anders, oder? Also würdest du es ernster nehmen, wenn dein Sohn dir jetzt sagen würde, pass auf, ich habe wirklich vor, einen YouTube-Kanal zu gründen oder irgendwas in die Richtung zu machen, oder würdest du sagen, nee, komm, stell ich die Frage zurück hier. Und er sitzt hier und schweigt.
Ja, weil es schwierig ist. Ja, das ist eine schwierige Frage. Er hat mir neulich, er will den Zukunftstag bei euch hier machen.
Ja, das kann er.
Sind wir ja irgendwie, ist ja wegen Corona, ist das ja alles ein bisschen flach gefallen dieses Jahr. Und da hat er mit dir, glaube ich, schon gesprochen, ne? Und genau, das ist sein Highlight, da erzählt er ständig von. Julian zeigt ihm, wie er Videos schneiden kann.
Ja, das mache ich auch.
Er sagt, nein, du kannst zu uns kommen, du kannst Bratwurst verpacken und kannst hier das Schaschlik-Spieße spießen. Ja. Und so. Nee, da hätte er keinen Bock drauf. Und wenn, wie viel ich denn bezahlen würde? Ich sag,
echt?
Wer hat dich erzogen, du Kapitalisten? Ja. Du musst doch deinem armen alten Vater unter die Arme greifen und das harte Brot weichklopfen. Nein, er will bei Julian Videos schneiden. Ja, aber ja, also das ist schon ein Zukunftsmarkt, den es vor 10 Jahren noch nicht gab, so in der Form.
Ja.
Und eine völlig neue Art und Weise, sein Brot zu verdienen. Ist ja völlig legitim und das finde ich sehr witzig, dass es aus einem Hobby heraus entstanden. Ihr habt euer Hobby zum Beruf gemacht. Das finde ich ganz spannend. Also niemand hätte das Hobby, es gibt ja auch Leute, die das Hobby haben, Wurst zu machen, aber machen die da eine Fleischerei auf? Weiß ich nicht.
Ja, ich glaube in seltensten Fällen. Ich muss auch jeden Menschen, der das jetzt gerade hört und sich, oh, das hört sich ja ganz gut an, ich kann nur immer einen Tipp geben, ihr müsst Dinge mit Leidenschaft machen, wenn ihr vorhabt, daraus vielleicht irgendwann mal mehr zu machen, weil ihr werdet das nämlich nicht erfahren, dass ihr vorhabt, mehr daraus zu machen. Ja. Das kommt irgendwann von ganz alleine. Und manche probieren auf Biegen und Brechen irgendwas zu tun und ich glaube, das ist immer schwer, weil man dann durch diesen Antrieb, ich will was schaffen, auch zerfressen ist und dann nicht mehr, wenn man was mit Leidenschaft macht.
Die Leichtigkeit, ne?
Ja,
also, sehe ich auch an mir. Ich war früher auch verbissener und wollte, wie du schon sagst, Ziele erreichen und machen tun. Und damit habe ich aber auch oftmals meine Mitarbeiter überfordert oder in einer Art und Weise vielleicht angegangen, weil es für mich so super wichtig war und das nicht transparent war, dass es für mich so wichtig ist. Und da kam es immer wieder zu Problemen und so. Ich hatte ja vor ein paar Jahren, hatte ich so einen kleinen Unfall, bin eine Treppe runtergedonnert und da hatte ich 3 Monate Zeit, sehr intensiv über mich nachzudenken und was ich so mache und habe dann in diesen 3 Monaten auch festgestellt, ey, die Fleischerei gibt es ja immer noch, die läuft ja weiter auch ohne mich.
Ja.
Also ne, und seitdem sehe ich das etwas anders und seitdem ich ein Kind habe sowieso, das ist klar, da war, der ist jetzt 11 ist er. Ist jetzt 11 und der wird manchmal oder langsam so ein richtig gewitzter Gesprächspartner und Kinder und oder diese Generation sieht das alles nochmal ganz anders. Ne? Ich glaube, insgesamt verrückt sich der Fokus so ein bisschen von Geld verdienen zu Spaß haben und das gut machen und abends in den Spiegel schauen können und dass man da keinen über den Leisten gezogen hat und keinen irgendwie an den Rand gedrückt hat. Ne?
Ja, richtig gut. Das ist, glaube ich, auch der Gedanke, den man immer haben sollte.
Also seitdem klappt das mit meinen Mitarbeitern noch besser. Ich habe auch die besseren Mitarbeiter, seitdem ich alles so ein bisschen anders sehe. Ne? Hm. Also ich glaube, so ne, Stinkstiefel ziehen noch Stinkstiefel an und jetzt läuft alles so ein bisschen entspannter. Also
immer, wenn ich unten bin, habe ich das Gefühl, es ist eine entspannte Atmosphäre. Immer.
Das ist mir wichtig. Also klar gibt es auch immer so Weihnachten und Ostern oder so, oder wenn es richtig brennt, dann so ein Grillwochenende, ne? Da werde ich manchmal auch schon mal so ein bisschen fünsch, weil mir das einfach dann auch manchmal auch im Kopf ein bisschen zu viel ist. Ne? Unternehmer sein heißt ja nicht immer nur mit der Rolex am Strand Cocktails, exotische Cocktails trinken. Und die Unternehmermodell hat zwei Seiten. Und auf einer Seite steht halt Blut, Schweiß und Tränen. Ne?
Ja, das ist so. Das
ist so. Sonst ist es auch nicht richtig. Also, ja. Ne, also das gehört beides dazu. Das ist eine Typfrage. Das kommt nicht für jeden in Frage. Aber Unternehmer sind nicht per se die besseren Menschen, sind nur andere Menschen.
Wollte gerade sagen, ja. Das ist auch eine Sache, die ganz wichtig ist, ja. Und man hat auch immer, ich habe früher viel mit Unternehmern zu tun gehabt, habe mich viel, viel mit denen ausgetauscht und fand immer dieses, wie man so schön sagt, das Mindset so spannend. Was ist in dem Kopf anders? Wie ticken die? Und ich merke es jetzt bei mir selber auch, bei vielen Dingen, die wir hier machen, ertappe ich mich immer wieder dabei, dass ich sage, so, jetzt ist es, kommen wir aus neun, so wie jetzt ist es gleich, keine Ahnung, 20 Uhr. Und ich könnte aber noch eine
halbe
Stunde.
Ich habe nur bis 20 Uhr Ausgang.
Ja, ja, wir machen gleich Feierabend. Aber ich habe nur weißt du, dann sitzt du da und denkst so, ich könnte noch eine halbe Stunde. Und ich bin dann eher so, ich muss mir dann auch mal wieder einbremsen und sagen, nee, jetzt auch mal gut. Und gerade dieses Business, wenn es so digital läuft, ist halt immer, ständig. Das Handy ist immer an, jeder Kommentar.
Ja, das gewöhnst du dir auch noch ab.
Ja, aber das ist halt richtig krass.
Ja gut, das ist bei euch natürlich auch essentiell, dass ihr die Kommentare absolut mitkriegt.
Ja, ja.
Und das ist euer
überhaupt nicht zu unterschätzen, was ja da so an Stunden aufkommt, um das zu machen und so. Und das immer
mich spannend. Nervt es kolossal. Und deswegen, ich stelle mein Handy auch, oder meistens lasse ich es irgendwo liegen, zu Hause auf dem Klo oder so.
Ja, ich weiß.
Also ich bin auf dem Handy schwer zu erreichen.
Ja, aber das ist echt so ein Ding, was einen immer begleitet. Und ich finde es gerade bei deinem Sohn halt auch spannend, das nochmal kurz abzuschließen. Ich glaube, wenn du heute als junger Vater sagst, da wächst eine Generation ran, die dieses digitale Business von der Pike auf kennt. Die haben Möglichkeiten, die wir auch, glaube ich, noch haben, aber die zum Beispiel Generation meiner Eltern gar nicht hatte, wo man sagen kann, pass mal auf, wenn du verstehst, wie digital und stationär zusammenspielen kann, dann hast du wirklich gute Chancen, dass es gut läuft. Und das ist ja jetzt bei dir auch der Fall. Vor 5 Jahren hättest du nicht gesagt, ich tauche mal im Livestream auf. Jetzt bist du auf einem Livestream drin und dann danach kommen Menschen zu dir und sagen, ich brauche bitte den St. Louis Cut. So soll es ja auch sein. Und das ist, glaube ich, auch für jeden nachvollziehbar. Und wir haben draußen viele Menschen, die uns das sehr gönnen und da auch mitziehen. Das ist natürlich, ja, unterm Strich noch der entscheidende Faktor.
Ich meine auch die Qualität, die Qualitätssteigerung in all dem, was ihr so macht, bedarf ja auch eines gewissen Erfolges. Sonst geht es einfach auch nicht weiter, ne?
Ja, und du kannst, ja.
Da kann jetzt niemand sagen, ey, das finde ich jetzt aber doof, dass die mit ihren Grill-Videos Geld verdienen.
Ja, ja.
Ich meine, Geld ist nun mal der Treibstoff. Man darf es nicht anbeten. Es darf nicht zum Alleinziel werden, das ist, glaube ich, wichtig.
Ja.
Sondern das Ziel muss weiterhin gute Unterhaltung und der Spaß am Grillen sein. Genauso wie bei uns. Das ist auch nicht das Geld, das erste Ziel ist. Aber klar, wenn du Mitarbeiter hast, die am Ende des Monats ihr Geld haben will, dann ist zumindest bis zum 15. des Monats erstmal das Geld das Ziel. Ne? Ja. Danach kann man ein bisschen entspannter werden.
Und komplett legitim.
Ja, ist einfach so.
Cooler Podcast, mein Freund. Die haben wir wieder weit über eine Stunde gefüllt. Und es
ja,
war wieder
wir haben
von
auch
allem. Ne?
Einen weiten Bogen. Ne?
Ja.
Über Schweine und Ringelschwänze bis zum Business Case Sizzle Brothers.
Ja.
Und Kindererziehung, Typbestimmung, großartig.
Aber geht es dir denn auch so, denn wenn man einen Podcast aufnimmt und einfach so locker vor sich hinspricht, dass man immer so denkt, so, ah, da habe ich ja, also es regt zum Denken an.
Ja, was ich nur schwer finde, ich weiß nicht, wie wird der Podcast von den Hörern gehört? Habt ihr ein Schlagwort und die suchen sich das aus, das und das und das und das, das interessiert mich jetzt, weil das ist ja bei so einem Podcast, wie wir ihn gerade aufgenommen haben, schwierig zu sagen. Ne?
Ich wage zu behaupten, dass ein Podcast ausschließlich davon lebt, dass Leute sagen, ich möchte gerne mehr anhören, was die Menschen zu sagen haben und ich nehme in Kauf, dass ein ganzer Wust auf mich zukommt. Ich gebe dir natürlich immer noch eine Überschrift und einen Titel, weil so ein Kernthema werde ich mir raussuchen aus dem, was ich nachher höre und ein Intro spreche ich nachher auch noch auf, wo man so ein bisschen zusammenfasst, was passiert. Aber in der Regel, ja, gibt es von immer von allem ein bisschen was. Unser Potpourri ist...
Ich überlege gerade, wie ich mir... Also ich habe früher häufiger Podcasts gehört und dann habe ich das so ein bisschen aus den Augen verloren. Ich glaube, ich war einer der Podcast-Hörer der ersten Stunde. Also ich glaube, es hieß früher noch nicht mal Podcast. Kennst du noch AOL?
Ja, ja.
Das war früher mit diesem Modem, das dann so geklickert hat.
Ja, und da gab es das schon?
Da gab es schon so Hörbeiträge.
Ach Quatsch.
Und das hieß aber nicht Podcast. Und da gab es so verschiedene Rubriken, die ich mir früher angehört habe. Und dann habe ich das mal so 10, 15 Jahre irgendwie aus den Augen verloren, aus den Ohren verloren. Und beschäftige mich da jetzt erst wieder. Aber bei mir ist ja immer die Zeit. Ne? Ich habe keinen langen Arbeitsweg. Ich fahre mit dem Fahrrad zur Arbeit. Also ich kann auch nicht auf dem Weg zur Arbeit irgendwie Podcast hören. Und wenn ich zu Hause bin, dann ist erstmal Familie angesagt. Und hier ist auch, also ist für mich schwierig. Ja, ja, meistens höre ich Podcasts, wenn ich mit dem Fahrrad fahre. Ich fahre immer samstags und sonntags und ganz früh morgens. Entweder bevor meine Familie aufsteht oder bevor mein Laden aufmacht. Dann fahre ich durch die Gegend, dann habe ich einen Knopf im Ohr und dann höre ich Podcast. Und was ich noch nie jemandem gesagt habe, mein Lieblingspodcast, und das lässt tief blicken, sind die Radioreisen vom Bayerischen Rundfunk. Und jetzt weiß ich nicht, ob das irgendwas Psychologisches zu sagen hat.
Die Radioreisen?
Die Radioreisen, ja, das sind so Reisereportagen. Heißt das, dass ich eigentlich woanders sein will? Ich weiß es nicht. Also das würde ich jetzt mal so stehen lassen.
Ja, sehr gut. Voll gut. Ja, liebe Leute, vielen Dank, dass ihr zugehört habt und vor allen Dingen bin ich gespannt auf Feedback. Wenn ihr wollt, bewertet gern diesen Podcast hier mit natürlich 5 Sternen, logisch, ne? Ganz klar. Weil jede Bewertung hilft uns immer weiter, dass wir natürlich mehr gehört werden, mehr gesehen werden und da freuen wir uns immer riesig drüber. Und vor allen Dingen, gebt uns gern Feedback an mitmachen@sizzlebars.de und ich kann nur sagen, danke Carsten für diesen wirklich schönen Podcast. Hat mir viel Spaß gemacht.
Ja, danke, dass ich hier sitzen durfte und vielen Dank für euer Ohr da draußen.
Alles klar, macht's gut, ihr Lieben.
Tschüss.
Bis demnächst. Tschüss.